Wohin mit dem Geld? Also wir haben eigentlich kein Problem, unser Geld loszuwerden. Wir werden es ja auch meistens los. Und keiner hat zumindest von uns zu viel, dass er sich fragt, wohin mit dem Geld. Aber jeder von uns hat Geld und gibt Geld aus. Und ob es zum Segen oder zum Fluch wird, hängt davon, wie wir es ausgeben und wohin wir es ausgeben und mit welcher Haltung wir es ausgeben. Geld kann zum Segen werden, es kann aber auch zum Fluch werden. Und ich möchte, dass es dir zum Segen wird. Und deswegen predige ich heute Morgen über Geld. Für viele ist Geld Fluch. Fast 7 Millionen Menschen in Deutschland waren 2017, also im letzten Jahr, überschuldet. Eine der Hauptursachen dabei liegt in unwirtschaftlicher Haushaltsführung. Das heißt, sie konnten mit dem Geld nicht umgehen, auf Deutsch. Der durchschnittliche Schuldenberg lag bei über 30.000 Euro. Ganz schön viel Geld, wenn man es nicht hat und bezahlen muss. So, ich fange mal an mit der Haltung zu Geld. Was für eine Haltung habe ich zu Geld? Man sagt so, Geld regiert die Welt, oder? Kennt man so, sagt man so. Und wir dürfen durchaus mal ganz bewusst auch sein, Geld nimmt einen ziemlich beträchtlichen Teil unseres Lebens ein. Wir haben mit Geld umzugehen, wir haben Rechnungen zu bezahlen, wenn wir einkaufen gehen und so weiter. Es ist ein großer Teil unseres Lebens. Und ich sag mal so, wir lieben Geld, wenn wir es haben, oder? Und wir hassen es, wenn es uns fehlt. Ja? Kommt das hin? Geld übt eine ganz eigene Anziehungskraft aus. Habt ihr das mal festgestellt? Oder ist das nur bei mir so? Mir geht das manchmal so, ja. Und ich merke, dass es was mit meinem Herzen macht. Denk mal, wenn Preisausschreiben, Lottogewinne oder sonst irgendwas, wenn dir das angepriesen wird. Und dann denkst du so drüber nach, wie schön wäre das, so viel Geld zu haben. Ja, das hat so seinen Reiz. Aber das Problem ist, die meisten Menschen haben eine falsche Haltung zu Geld. Die Bibel spricht in Bezug auf Geld von ungerechtem Mammon. Das muss man erklären. Ich finde, das sind zwei Begriffe, die heute kaum noch so zumindest in diesem Zusammenhang vorkommen. Ungerecht meint in diesem Zusammenhang alles, was nicht Gottes Willen entspricht. Alles, was nicht Gottes Willen entspricht, wie ich mit Geld umgehe, das ist ungerecht. Ja? Vielleicht dazu, Gottes Wille, wenn wir Gottes Willen tun, dann tut es uns gut. Gottes Wille ist daraufhin ausgerichtet, dass es uns gut geht. Er will uns nichts überstülpen, er will, dass es uns gut geht. So, deswegen hat er alles, was er gesagt hat, in seinem Willen, in seinem Wort, in den Geboten, dient dazu, dass es uns gut geht. Also auch in Bezug auf Geld, was er über Geld sagt, was wir tun sollen, dient dazu, dass es uns gut geht. Also, wenn wir ungerecht mit Geld umgehen, also nicht im Willen Gottes, dann schadet es uns selbst. Und Mammon ist ein Begriff, den wir heute, also nur die Bibelleser, die kennen ihn zumindest aus den älteren Übersetzungen, in den neuen Übersetzungen steht das auch schon nicht mehr drin. Mammon ist ein Ausdruck für Besitz. Allen Besitz, den wir haben, da spricht man von Mammon. Zum Teil wird das in der Bibel explizit für Geld gebraucht. Ja. Und heißt das jetzt, wenn man so hört, ungerechter Mammon, dann könnte man denken, Geld ist schlecht. Bloß weg. Mit Geld nichts zu tun haben oder so wenig wie möglich. Das meint das aber überhaupt nicht. Sondern es geht um den Umgang mit Geld, wie wir mit Geld umgehen. Ja? Es geht nicht darum, dass Geld an sich schlecht ist, sondern wie wir damit umgehen, dass wir richtig damit umgehen. Zum Beispiel als, wir können die Liebe Gottes mit Geld nicht erkaufen. Wenn wir das versuchen, dann setzen wir das Geld völlig falsch ein. Also, wenn du jetzt eben gegeben hast in die Kollekte hinein und denkst, so, jetzt wird mir Gott gnädig sein, dann kann ich dir jetzt schon sagen, nee, das kannst du vergessen. Du kannst die Gnade Gottes nicht erkaufen. Sie wird dir geschenkt. Da ist kein Geld im Spiel. Gut. Geld ist Mittel zum Zweck. Nichts anderes. Es ist Mittel zum Zweck. Du kannst mit Geld kaufen, dir was besorgen und so weiter. Darum geht es. Du brauchst im Himmel zum Beispiel brauchst du kein Geld mehr. Das brauchen wir nur hier auf der Erde. Mittel zum Zweck. Wir können es zum Segen einsetzen, wir können es aber leider auch zu schlechten Dingen einsetzen, zum Fluchgebrauch. Und der entscheidende Unterschied, ob wir es zum Segen oder zum Fluch einsetzen, ist unsere Haltung, wie wir damit umgehen. Zum Beispiel, kennt ihr Geiz? Kennt ihr Neid? Kennt ihr Habsucht? Das sind Dinge, wenn die in unserem Herzen sind und wenn wir mit diesen Dingen, mit Geld umgehen, dann werden sie uns schaden. Ich sage euch mal ein Beispiel. Ich weiß von einem Ehepaar, was sein Leben lang in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt hat. Sie haben gespart, wo es ging. Sie haben sich kein teures Essen geleistet, sie haben von Schwarzbrot gelebt. Am Ende ihres Lebens hatten sie 1 Million Euro zusammengespart. Wow. Aber man kann sagen, sie haben sich diesen Wohlstand mit Geiz erarbeitet. Geiz erfüllt unsere Herzen nicht, gibt uns keine Freude. So, Geiz ist was nichts Gutes. Was hatten sie denn von der 1 Million, als sie gestorben waren? Und dann kommt die nächste Geschichte. Ihre Erben. 1 Million. Ich will die. Und dann haben sie sich gestritten darüber. Und sind zu ihren Rechtsanwälten gegangen und sind vor Gericht gezogen. Und am Ende ist nur noch ein ganz kleiner Teil von diesen 1 Million übergeblieben, der dann verteilt worden ist. Das meiste ist an die Rechtsanwälte und Gericht draufgegangen. Neid. Verschleudert. Sie hätten sich auch friedlich einigen können, ohne Habsucht, ohne Neid, und dann hätte jeder viel mehr gehabt. Man sagt so, Geld verdirbt den Charakter. Stimmt das? Das ist so ein Sprichwort, was man kennt. Ich habe jetzt gerade gelesen von einem Kollegen, der sagt, das stimmt nicht. Schlechter Charakter verdirbt das Geld. Und in diesem Beispiel stimmt das. Das Geld war weg. Das heißt, es ist es anderen zugute gekommen. So, wir müssen uns klar im Klaren darüber sein. Unsere Haltung, das heißt, wie gehen wir mit Geld um? Und das kommt von unserem Herzen. Was ist in unserem Herzen da drin? Und wir alle, ich glaube, dass wir alle auch schon mal habsüchtig oder neidisch oder geizig waren. Zumindest in gewissen Bereichen. Ich bin so froh, dass Jesus uns davon erlöst hat. Und wenn du merkst, da ist noch was, Jesus ist dafür da, uns freizusetzen in der Hinsicht, damit das nicht unser Herz regiert, sondern dass wir mit Geld gut und richtig umgehen können. Und wenn wir merken, dass es tatsächlich auf unsere Haltung, wie wir mit Geld umgehen, dass wir frei damit umgehen und richtig damit umgehen, dann hören wir auch auf das, was Gott uns zu Geld oder über Geld sagt, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und jetzt komme ich zu der Frage, die Überschrift, wohin mit unserem Geld? Es gibt biblische Prinzipien, was wir mit unserem Geld tun sollen. Und das ist gut, darauf zu hören. So, ich möchte mit einer grundsätzlichen Überlegung anfangen, bevor ich sage, wohin das geht. Wem gehört dein Geld? Wem gehört dein Besitz? Christen, für alle Christen, sage ich dir, es gehört nicht dir, sondern es gehört Jesus. Das ist die grundsätzliche Überlegung. Wenn ich da schon unsicher bin, wem gehört das eigentlich? Gehört ein Teil nur Jesus? Gehört alles Jesus? Gehört ein Teil mir? Wenn du da unsicher bist, dann nimm die Haltung ein, Jesus gehört dein ganzer Besitz. Als du dein Leben Jesus gegeben hast, hast du es ihm ganz gegeben, oder? Wenn nicht, solltest du den Teil nachholen. Dazu gehört all mein Besitz. Wenn Jesus in meinem Leben regieren darf und alles sagen kann, über alles bestimmen kann, dann gehört da auch mein Geld zu. Und nicht nur mein Geld, alles andere auch. Er darf mir sagen, welches Auto ich fahre, welches Haus ich kaufe oder nicht kaufe oder in welcher Größe Wohnung ich leben soll. Darf er das? So, wenn ich diese Haltung einnehme, dann werde ich auf das hören, was Jesus mir darüber sagt. Und dann werde ich auch fragen, Herr, was soll ich tun in der Beziehung? So, wir sind also, wenn Jesus alles gehört und wir trotzdem Besitz haben, rein juristisch gesehen gehört es uns, ja, aber biblisch gesehen gehört es Jesus. Also sind wir Verwalter von dem, was wir zur Verfügung haben. Verwalter. Und was verlangt die Bibel von einem Verwalter? Was verlangt nicht nur die Bibel, was verlangt jemand von seinem Verwalter? Was verlangt ein Firmenchef von seinem Buchhalter? Dass er die Bücher treu und gewissenhaft führt, damit er keinen Verlust macht, sondern Gewinn macht. So, und genau das verlangt Jesus auch von uns. Dass wir mit unserem Besitz so umgehen, dass es gut für uns ist und gut für ihn ist. Keine Überraschung, ne? Lukas 16, 10 bis 13. Wer in kleinen Dingen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer in kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch im Großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon, da kommt es wieder vor, ungerechten Mammon nicht treu seid, wer soll euch dann die wahren Güter anvertrauen? Hier spricht Jesus von wahren Gütern, das heißt himmlische Güter. Wir werden einmal über diese Erde regieren. Darum geht es dabei. Also viel, viel mehr als das bisschen Geld, was du gerade hast. Das ist hier die Prüfung, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Wir sollen viel, viel mehr haben und viel, viel mehr Macht. So. Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer soll euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Ist dir bewusst, dass das, was du meinst zu besitzen, nicht deins ist, sondern fremdes Eigentum? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen bevorzugen oder den anderen vernachlässigen. Oder dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem ungerechten Mammon. Geld kann zu Götze, zu Gott werden. Ich kann Geld dienen, ich kann alles dafür tun, damit ich mehr Geld kriege, dann diene ich dem Geld. Oder ich lasse mich so vom Geld vereinnahmen, selbst wenn ich nicht mehr habe, aber das Geld regiert so sehr, dass ich nicht mehr danach frage, Herr, was soll ich tun mit dem Geld? So, das ist also mal so die Voraussetzung. Wenn ich also mir bewusst bin, Gott gehört das Ganze, ich bin Verwalter, so dann höre ich auf das, was Gott mir dazu sagt. Ja? Denn wer bestimmt die Regeln, wie ich mit Geld umzugehen habe? Der Besitzer. Der eigentliche Besitzer. Und das ist Jesus. Also werde ich Jesus fragen, wie habe ich mit Geld umzugehen? Und jetzt 4 Punkte, wohin mein Geld gehen soll. Jeweils meins. Ob deins, das musst du entscheiden. Das erste, unsere Verantwortung, unsere Versorgung und die unserer Familie. Das ist da, wohin unser Geld gehen soll. Die erste Sache. Biblisch belegt, 1. Timotheus 3, Vers 4. Hier ist von Ältesten die Rede. Älteste sind Vorbilder, sind Leiter in der Gemeinde und sie müssen Vorbild sein für alle anderen. Das heißt, alle anderen sollen sich daran orientieren und sagen, ja, so soll ich leben. Das heißt, wenn die Ältesten, über die Ältesten gesagt werden, wie sie sein sollen, dann gilt das auch für jeden anderen. Ja? Und ein Ältester soll nur ausgewählt werden, wenn er die bestimmte Voraussetzung erfüllt. Und eine der Voraussetzungen lese ich euch. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam erziehen. Also in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern. Und da gehört Versorgung noch mindestens dazu. Er muss ihnen ein Dach über dem Kopf bieten. Egal, ob das eine Wohnung, ein Haus oder sonst irgendwas ist. Er muss sie satt machen. Natürlich gehört Erziehung auch mit dazu. Er muss sie anziehen, damit sie was zu anzuziehen haben. Ja, das ist eine Voraussetzung, die geht, das geht, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ne? Aber es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht tun. So, also das ist eine Sache, dafür haben wir was von Gott bekommen, damit wir das tun, unsere Familie versorgen. Die nächste Stelle, die ich hier habe, die drückt das noch krasser aus. Und da ist nicht von Ältesten die Rede, sondern von jedem von uns. Auch 1. Timotheus in Kapitel 5, Vers 8. Wenn aber jemand sich weigert, für seine Angehörigen zu sorgen, vor allem die, die mit ihm unter einem Dach leben, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also wenn du Gott dienen willst und mit Gott leben willst, ja, dann ist das eine Grundvoraussetzung. Wenn du das nicht tust, dann giltst du wie ein Gottloser, der ohne Gott lebt. Das ist ein ziemlich hartes Urteil. Also eigentlich klar, ne? Versorgung von uns und unserer Familie hat eine absolute Priorität. Für Gott hat das auch Priorität. Gott hat auch eine Familie, oder? Und Gott ist uns darin Vorbild, dass er auch für seine Familie sorgt. Und wie sorgt er für seine Familie? Indem er seinen Kindern sagt, dass sie einen Teil von dem, was sie von Gott bekommen haben, ihm wieder zurückgeben sollen. So versorgt Gott seine Familie. Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist, und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Ich weiß, dieser Vers wird in der Regel dazu gebraucht, jedem Christen das um die Ohren zu hauen, nun gib doch endlich deinen Zehnten. Ja? Damit die Kasse voll wird. Gib doch deinen Zehnten. Ich finde, dieser Vers wird, wenn man den darauf reduziert, wird missbraucht. Eigentlich steht hier was ganz anderes. Hier steht, ich will euch Segen geben, ich will euch den Himmel aufreißen, ich will den Segen auf euch herabschütten. Und der Schlüssel dazu ist, dass du 10% von dem gibst, was ich dir gegeben habe. Und wenn du mehr Segen kriegst, ja, dann wird der Zehnte größer. Aber dein Segen wird doch auch viel größer. Der Schlüssel für den Segen ist der Zehnte. Wenn wir das begriffen haben, es geht Gott nicht darum, uns die Taschen leer zu machen. Es geht darum, die Taschen voll zu machen. Das ist das Eigentliche, was Gott will hier an dieser Stelle. Und Gott verbindet das. 10% ist ein Klacks, wenn wir ehrlich sind. Wer wenig verdient, für den sind 10% genauso viel wie für den, der viel verdient. Auch wenn die Menge an sich unterschiedlich ist, aber 10% bleiben 10%. So, und Gott will mehr geben. Und wenn wir den Schlüssel tun, also gehorsam sind, dann wird es geschehen. Dann wird er den Himmel aufmachen. So. Manch einer denkt, ich erkaufe mir damit den Segen. Vergiss es. Du kannst den Segen nicht erkaufen. Mit dem Zehnten verkaufst du dir keinen Segen. Mit dem Zehnten gibst du nur das dem zurück, dem es sowieso gehört. Und er hat gesagt, der Zehnte gehört mir. Wenn wir davon ausgehen, dass sowieso alles ihm gehört, ja, dann können wir sagen, so 90% bleiben unter meiner Verwaltung und die 10% kriegst du zurück. Wenn ich das mal so sehe, in meiner Rechnung ist der Zehnte nicht unter meiner Verwaltung, sondern der gehört sofort Gott. Der taucht in meiner Planung, wo ich mein Geld hingebe, gar nicht auf, sondern der gehört Gott, der kommt sofort da wieder hin. Gut. Wir sollen mit dem, was Gott uns anvertraut hat, also Gott das zurückgeben. Und, da kommt noch ein zweiter Punkt dazu, allen Gutes tun. Besonders denen, die zu unserer Familie gehören, zur Familie Gottes gehören. Galater 6, Vers 10. Also wir werden unser Geld schon los. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Wisst ihr, was da durchkommt, warum Gott uns das sagt? Das ist das Herzen Gottes. Er denkt nie egoistisch. Er denkt nicht so, das habe ich, das, raff, 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 ich behalte das. Er denkt immer, so was kann ich damit Gutes tun für andere. Das ist das Herz Gottes. Und er möchte, dass wir so denken und so handeln wie er. Dass wir auch daran denken, wie geht es den anderen, wo kann ich noch Gutes tun. Und natürlich ist unser Gut, was wir verwalten, begrenzt. Wir haben nicht unendlich. Wir können auch nicht mit unendlich umgehen. Der Herr gibt uns das, womit wir umgehen können. Und das hat eine Grenze. Und deswegen sagt der Herr auch nicht, gebt es alles weg, damit ihr gar nichts mehr habt, sondern gebt das, was ihr noch habt, was drüber ist. Und wenn es alle ist, was du dafür zur Verfügung hast, was du dafür einsetzt, dann ist gut. Und deswegen gibt es hier diesen Hinweis, tu nicht all, du musst nicht die Welt retten und du musst nicht die ganze Not der Welt auf deine Kappe nehmen und auf deine Schulter nehmen, sondern auch da eine Priorität. Guck erstmal in deiner Familie, in deiner Glaubensfamilie und da sorg für, wenn da Not ist. Ja? Und da still die Not. Und es gibt Not, auch in der Glaubensfamilie. Und Gott sorgt dafür, der gibt dem einen viel und dem anderen wenig, damit der viel hat, dem abgeben kann, der wenig hat. Und auch da gibt es wiederum eine, wie soll ich das sagen, wenn wir reines Herzens wären, dann bräuchte Gott das nicht zu sagen, aber es gibt auch da immer wieder Menschen, die das missbrauchen, die das ausnutzen. Ja, die sagen so, ja, die anderen können für mich arbeiten und ich nehme das. Ich bin ja in Not. Und auch da hat Gott einen Riegel vorgeschoben, gesagt, nee, ich lese euch das mal. 2. Thessalonicher 3, Vers 12. Solchen Leuten befehlen wir im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, sie sollen Ordnung in ihr Leben bringen, einer geregelten Arbeit nachgehen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das steht in der Bibel. Ja, also es gibt tatsächlich Leute, die da Schwierigkeiten haben. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Faulheit und Nachlässigkeit sollen nicht unterstützt werden. Hier ist eine Grenze. Aber es geht um die, die unverschuldet in Not geraten sind. Und denen sollen wir helfen. Aber die anderen, die sollen sich selbst um ihren Lebensunterhalt kümmern. Und wer das nicht kann, wer das nicht hinkriegt, der soll es lernen oder sich Hilfe suchen. Und ganz deutlich, da ist die Bibel sehr klar. So, soll ich jetzt aufhören oder wollt ihr noch zwei Dinge hören, wo man sein Geld loswerden kann? Wir wollen ja alles hören, ne? Gut, okay. Wir sollen es dafür einsetzen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Ist doch logisch, ne? Wem gehört unser Besitz? Nochmal wieder? Gott. Also möchte er auch, dass sein Reich gebaut wird. Und eine Bibelstelle dazu? Matthäus 6, Vers 33, die meisten von uns kennen das. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Und wenn ihr mal den Zusammenhang lest, was steht davor? Es geht hier tatsächlich um Geld, um Versorgung, um Kleidung, um Essen. Wir sollen unser Herz darauf ausrichten, Gottes Reich zu bauen. Nach seiner Gerechtigkeit zu streben, das soll uns beherrschen. Nicht das Geld, nicht der Besitz, sondern wie können wir Gottes Reich vorwärts bringen? Wie können wir es bauen? Dieser Aspekt, der schließt das, was ich vorher gesagt habe, mit ein. Aber er geht noch weit darüber hinaus. Weil wenn wir nur auf unsere Gemeinde gucken, wenn wir nur auf unsere Familie gucken, dann ist das ein sehr begrenzter Bereich. Gottes Reich ist viel, viel größer. Er geht weit über die Gemeinde hinaus. Und was meint Gottes Reich bauen? Am einfachsten, die einfachste Sache ist, wenn Menschen zu Jesus kommen, dann wird sein Reich gebaut. Es geht nicht darum, Kirchen zu bauen. Also Kirchengebäude zu bauen. Es geht nicht darum, wer weiß was für Organisationen zu bilden. Es geht darum, Menschen zu retten für Jesus. Wenn wir das Evangelium irgendwo verkündigen, dann wird Gottes Reich gebaut, weil dann kommen Menschen zu Jesus. Und darum geht es. Und das sollen wir fördern, wo immer wir können. Selbst oder eben, wir können unseren Besitz dafür einsetzen, dass es andere tun. Ich hab mir mal die Frage gestellt, so Herr, also ganz am Anfang, so, um meine Berufung mal klar zu machen, weil ich habe viel von Missionaren und die gehen da und da und sind da berufen. Und ich habe mich so gefragt, Herr, wozu hast du mich berufen? Und mir war innerlich im Herzen ganz klar, du bist jetzt nicht fürs Ausland berufen. Erstens kriege ich das nicht so gut hin mit den Fremdsprachen, aber nicht nur das. Sondern ich wusste tief in meinem Innern, ich bin für Deutschland berufen. Menschen auszurissen, die hier leben. Und trotzdem liegt es mir auf dem Herzen, dass überall in der Welt Menschen zu Jesus kommen. Und wenn ich selbst nicht gehen kann, dann trage ich mit dazu bei, dass es andere können. Das meint Gottes Reich bauen. Und da sollen wir unseren Besitz mit einsetzen. Eine vorbildliche Haltung in dieser Hinsicht, das Reich Gottes im Blick haben, seinen Willen zu tun, lesen wir bei König Salomo. Das ist ein Vorbild in der Beziehung. König Salomo war gerade erst zum König gesalbt. Junger Mann stand vor der Aufgabe, das ganze Volk Israel, das Volk Gottes, zu regieren. Er stand jetzt als König an der Spitze und er sollte so regieren, dass es Gott gefällt. Und er betet und schreit zu Gott, Herr, hilf mir. Und worum bittet er? Er bittet um Weisheit. Herr, schenk mir Weisheit. Dein Volk ist so groß, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche deine Weisheit. Und jetzt hören wir Gottes Antwort dazu. 1. Könige 3, 13, 14. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, nämlich Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner von den Königen dir gleichkommt. Und wenn du auf meinen Weg gehst und dich nach meinen Ordnungen geboten richtest, wie es dein Vater David getan hat, schenke ich dir auch noch ein langes Leben. Frag mal Menschen danach, was ihnen am wichtigsten ist. So, Salomo hat sein Herz nicht darauf ausgerichtet, Hauptsache ich bin reich und lebe lang, sondern ich möchte Weisheit haben, damit ich das tun kann, was du von mir erwartest, nämlich dein Volk gut regieren. Und zur Zeit Salomo in Jerusalem galt Silber nichts. Das war für sie wertlos. Warum? Weil es so viel Gold gab, so viel wertvolle Dinge, dass das Silber als wertlos galt. Also wir können ein bisschen erahnen, wie reich Salomo eigentlich war. Er war der reichste König im ganzen Alten Testament. Das hat Gott ihm oben drauf gegeben, weil er um Weisheit, weil sein Herz darauf ausgerichtet war, den Willen Gottes zu tun, da sein Reich zu bauen. So, das ist doch, was will Gott? Uns die Taschen leer machen? Dass wir geprügelt werden und ihm dienen? Er will uns reich machen. Er gibt uns das gerne dazu. In der Bibelstelle davor, Matthäus 6, Vers 33, trachtet nach meiner Gerechtigkeit, ja, ist genau dasselbe. Ich gebe es euch reichlich dazu, wenn ihr euer Herz auf mich ausrichtet, auf das Reich Gottes. So, und noch einen Punkt habe ich. Unser Geld ist noch nicht alle. Bedürftigen helfen. Auch das Herz Gottes, oder? Gott hat ein solches Herz für die, die in Not sind, ja, unverschuldet in Not gekommen sind, die sich nicht alleine helfen können. Und da hat er immer ein Herz für gehabt. Wir lesen mal in Epheser 4, Vers 28. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Es geht hier um Leute, die vorher ein anderes Leben geführt haben, die Christen geworden sind. Ja? Und Paulus schreibt hier, wie sie ihr Leben ändern soll. Wer ein Dieb war, wer also anderen Leute das Geld aus der Tasche gezogen hat, und das geht nicht nur um Diebe, die es geklaut haben, es geht um Betrüger und allen drum und dran, also einen schlechten Lebenswandel, eine falsche Haltung zu Geld gehabt haben, raff, 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 ja, und es allen anderen wegnehmen, der soll sich umändern, er soll arbeiten dafür und das Geld ehrlich verdienen, damit er denen, die in Not sind, was abgeben kann. Eine vollkommen 180-Grad-Wendung, oder? Nicht mir, 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 sondern gucken, wo ist Not und ich gebe ab. Großzügig sein, ein großzügiges Herz haben, gerne weitergeben, nicht sagen, ach, jetzt muss ich darauf verzichten und darauf verzichten, sondern großzügig sein und gerne weitergeben. Das ist das Herz, was der Herr von uns haben möchte. So, wir könnten jetzt so nach diesen vier Punkten so, manch einer kann da gut mit umgehen mit diesen vier Punkten und sagen, ja, ich werde mal meine Finanzen durchsortieren und mich danach ausrichten. Aber für den einen oder anderen kann auch so jetzt das Gefühl aufkommen und sagen, darf ich überhaupt noch was für mich selber verwenden? Außerdem, dass ich gerade mal so genug zu essen habe und ein Dach über dem Kopf habe. Vielleicht muss ich jetzt noch was weggeben. Darf ich einen Sohn oder so, darf ich überhaupt ein Auto fahren? Ja, also muss ich jetzt arm werden, damit ich möglichst vielen helfen kann? Ich kann es gut verstehen, wenn man so das alles hört, dass man in diese Richtung hineinkommt. Aber das wäre wieder genau dieses Denken von wegen, Gott will mir was wegnehmen. Aber Gott will dich segnen. Und wenn er dich segnen will, nicht nur dafür, dass du anderen was gibst, ja, das auch, sondern du selbst darfst auch was davon haben. Du darfst auch genießen, was der Herr dir gibt. Das gehört auch mit dazu. Und das ist genauso Herz Gottes. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass Geld für uns zum Segen wird und nicht zum Fluch. Und wenn wir uns nach diesen vier Dingen richten, ja, dann dürfen wir auch von dem, was wir haben, genießen. Salomo, habe ich eben schon von gesprochen, Salomo hat wirklich Weisheit bekommen von Gott. Eine Weisheit, die kein anderer so in dieser Art und Weise hatte. Und wir können viel Weises lesen, was Salomo verfasst hat. Und in Prediger lesen wir eine Menge davon. Und er sagt da, in Prediger 5, Vers 17 bis 19, aber sieh nur, was ich Gutes sah. Da war er schon ein bisschen älter, ja? Da hat er schon einiges an Lebenserfahrung gemacht. Es ist schön zu essen und zu trinken. Ich genieße das, wenn ich schön in Ruhe essen und trinken kann. Es ist schön zu essen und zu trinken und Gutes zu genießen für all die Mühe, die wir in dieser Welt haben. Solange Gott uns das Leben schenkt, das hat jeder als sein Teil. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und Vermögen gibt und ihn ermächtigt, davon zu essen, seinen Teil zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das eine Gabe Gottes. Ist doch schön, oder? Gott gibt uns Vermögen. Ich finde das interessant, dieser Ausdruck. Auch die Ermächtigung, es zu genießen, auch zu essen. Wie viele Leute gibt es, die den Reichtum nicht genießen können? Wo der Reichtum mehr Fluch ist für das Leben derjenigen, als dass er ein Segen wird. Weil sie gar nicht in der Lage sind, diesen Reichtum zu genießen. Bei allen, die habsüchtig sind, die geizig sind, dieses Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, die haben ihren Reichtum nicht genossen. Weil sie geizig waren. Sie haben ein armes Leben geführt, ohne Freude. Sie haben sich nichts gegönnt. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist Geiz. Und Geiz ist Sünde. So, wir dürfen genießen. Und da wäre bestimmt noch genug übrig geblieben für die Erben, damit sie es den Rechtsanwälten verschleudern kann. Es geht noch weiter. Im Prediger. Das ist eine Gabe Gottes. Dann denkt er nicht so oft an die Frist seines Lebens, weil Gott ihm diese Freude schenkt. Er hat im Blick, mein Leben währt nur 70, 80 Jahre. Wenn man jung ist, denkt man, das ist so viel. Mit 60 denkt man, es ist nicht mehr so viel. Und wenn du bei einer Beerdigung bist, dann weißt du, es geht irgendwann zu Ende. Wir haben eine Frist. Und wir sollen das Leben genießen. Wir dürfen das Leben genießen, wenn wir die Möglichkeit haben. Und wenn der Herr uns Besitz gibt, dann dürfen wir das genießen. Und trotzdem soll unser Herz darauf ausgerichtet sein, diese anderen vier Prioritäten, das ist das, Erst und das Wichtigste. Das heißt nicht, ich mache jetzt einen drauf und saus und braus und meine Frau verarmt. Und die darf sich kein Kleid mehr kaufen und keine schönen Schuhe. Das geht eben nicht. Ja? Ich fasse nochmal zusammen. Sei ein guter Verwalter von dem, was der Herr dir zur Verwaltung übergeben hat. Es ist nicht deins, es ist seins. Versorge dich, deine Familie und die Gemeinde. Baue das Reich Gottes und hilf den Bedürftigen. Und genieße deinen Teil. Wenn du das so machst, dann wirst du Segen haben. Und den wünsche ich dir. Amen.